Ja, der Klaus bringt es auf den Punkt. Ich bewundere euch schon ein bisschen in Kiau. 11.24 Uhr fängt die Predigt an. Okay. Ja. Heute soll es um das Thema Glaube gehen. Und Glaube, das interessiert uns ja alle. Glaube ist total wichtig. Ne? Also, es heißt ja mal in der Bibel, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Oder es heißt mal, wäre euer Glaube auch nur so groß wie ein Senfkorn? Ihr wisst, wie es weitergeht, ihr könntet Berge versetzen. Ja? Also Glaube, und man merkt schon, Glaube kann auch groß und klein sein. Und wir schauen uns heute Personen in der Bibel an, deren Glaube ausdrücklich als sehr groß beschrieben wird. Jesus ist ihm begegnet und Jesus sagt von ihm, in ganz Israel habe ich bei keinem solchen Glaube gefunden als bei ihm. Weiß jemand, wer das war? Der Hauptmann von Kapernaum, genau. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Was hat der Hauptmann getan oder wie war das? Warum hat es Jesus gesagt? Und ich lese das mal vor in, ja, das ist Neue Zürcher Übersetzung. Das steht in Matthäus 8, Verse 5 bis 13, wer es mitlesen will. Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihm helfen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Also so ein Centurio war eine sehr eindrucksvolle Erscheinung. Ich habe da ein Bild, vielleicht kann man es sehen, so ein bisschen dunkel, aber also die Ausrüstung, ja, die hat schon von Weitem signalisiert, Achtung, hier kommt eine ganz wichtige Person, die etwas zu sagen hat. Und von der Person solltest du lieber Respekt haben. Ja? Also ihr seht da den Besen auf dem Kopf so, oder das war irgendwie, das hat mir gefallen, weiß auch nicht. Und das ist besonders, ne? Weil andere Soldaten, die Arbeit auf dem Kopf, die haben dann so ein Längsbesenkett, ja, und Centurio quer. Also das hat, man hat es gesehen von einem Kilometer Entfernung. Ne? Und das ist also das Signal, das sollte also bei den eigenen Soldaten wie auch bei den feindlichen Soldaten und auch schon bei allen Personen, die, also sollte das ankommen. Diese Person ist wichtig. Und ein anderer Name oder der lateinische Name ist Centurio, die Bezeichnung für Hauptmann. Ja, genau. Die Befehle des Centurio, die mussten befolgt werden. Und man hat schon jemand gesagt, da steckt das Wort oder die Zahl 100 drin. Ja, das ist ja heute bei uns auch noch bei in Zentimeter und so weiter. Da ist dann ein Hundertstel wiederum, aber von da kommt es her. In Wirklichkeit, meistens war es dann doch nur so 80 Soldaten wohl. Also wann ist das auch von den Anfängen, wo es vielleicht 100 waren. Die Soldaten, die mussten alles machen, was der sagt. Und dann also Centurio, die Soldaten und dann die Bevölkerung in den besetzten Gebieten, die war natürlich noch weiter unangesiedelt. Ne? Jeder römische Soldat, auch der einfache, der konnte ja den Bewohner von den besetzten Gebieten, konnte sie dazu zwingen, ihm eine Last zu tragen. Zum Beispiel Simon von Kyrene musste den Balken tragen vom Kreuz Jesu, weil die römischen Soldaten dazu zwungen haben. Und dann gab es noch Knechte und Sklaven, die waren natürlich noch weiter unterangesiedelt. Natürlich gab es auch noch höhere Soldaten als den Centurio. Die hatten sicher noch beeindruckendere Rüstungen und haben vielleicht so noch ein größeres Besenkett, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war alles streng hierarchisch geordnet. Und das war auch nötig. Sonst hätte ja das Römische Reich nie so effektiv sein können. Und die Hierarchie, die war auch ganz klar geregelt. Und Verstöße dagegen wurde hart bestraft. Und für die Bestrafung war auch wieder der Centurio verantwortlich. Er konnte zum Beispiel auch die untergeordneten Soldaten, die konnte er auch verprügeln an Ort und Stelle, wenn es ihm danach war. Ne? Ihr seht, was der in der Hand hat. Das ist ein Rebstock oder lateinischer Bename Vitis. Und das hat zur normalen Ausrüstung, zum normalen Erscheinungsbild gehört, dass der das dabei gehabt hat, als Symbol und als Disziplinierungswerkzeug jederzeit dabei gehabt hat. Ne? Also die römischen Soldaten, die haben nicht über den Besen gelacht. Ne? Die haben sich vor dem echt gefürchtet. Oder die haben vor dem Respekt, jetzt sagen wir so. Und klar, die Hierarchie ist ja auch wichtig in einer Armee. Ne? Also wenn es die nicht gäbe, da wird natürlich öfters mal Chaos ausbrechen. Also auf jeden Fall, so ein Centurio war ein sehr hoher Soldat. Und in der Provinz, wo die jetzt waren, da gab es also in weitem Umfeld gab es keinen höheren Soldat als den Centurio. Da muss man schon weit, weit kennen. Ne? Aber der Centurio, der macht ja eine Erfahrung. Er lernte die Grenze der militärischen Macht oder ja, vielleicht auch, muss man sagen, die Grenze der menschlichen Machtverhältnisse, die hat er kennengelernt oder die hat er erlebt, spätestens mit der Krankheit seines Dieners, die wahrscheinlich auch unheilbar war, wahrscheinlich tödlich. Dieser Diener, der lag gelähmt und mit großer Schmerzen im Bett. Und damals war es also so, in der Situation war also die menschliche Macht, die war da mit ihrem Latein am Ende. Selbst wenn die ganze römische Armee, ich weiß nicht wie viele Legionen, 12 oder so, oder je nachdem, mal, selbst wenn die alle aufmarschiert wären, es hätte nichts geholfen. Ja, das war klar. Aber der Centurio, er wusste auch noch von einer anderen Wirklichkeit. Und im Endeffekt war das auch, ja, er wusste noch von einer anderen Machtstruktur, die ganz anders geartet ist und die für uns weitgehend unsichtbar ist. Und dem Centurio war auch klar, in dieser anderen Hierarchie steht er ganz, ganz unten. Ja, ich habe es gelesen, ihr wisst, der Hauptmann ist zu Jesus gegangen. Und ihm war irgendwie, aus irgendeinem Grund war ihm völlig klar, Jesus steht in der anderen, in der geistlichen Hierarchie, steht er so hoch, dass er einfach nur ein Wort sagen muss oder einen Befehl sprechen und schon muss die Krankheit weichen. Das war ihm völlig klar. Genauso wie er als Centurio seine Soldaten was befehlen kann. Und es wird auf jeden Fall ausgeführt, auf jeden Fall. Vielleicht war ihm sogar klar, dass Jesus in der anderen Hierarchie ganz, ganz, ganz oben steht. Jedenfalls, wie gesagt, also das ist auch eine Spekulation, aber dass er selber ganz unten steht, das war klar. Und das war auch wirklich so. Er war ja nicht mal Jude, er war Heide. Und Jesus hätte sich als Jude tatsächlich verunreinigt, wenn er in sein Haus gegangen wäre. Ja, das Verunreinige, das heißt, er hätte eine Woche lang nicht mehr in die Gottesdienste gerne kennt oder gibt es verschiedene Sachen, was man dann machen muss, wenn man verunreinigt ist. Jesus hätte es trotzdem gemacht, aber der Hauptmann wollte es nicht, dass sich Jesus welche ihm verunreinigt, war ja auch nicht nötig. Und er als römischer Centurio sagt zu Jesus, einem Wanderprediger in der besetzten Provinz, dass er es nicht wert sei, dass Jesus in sein Haus komme. Also er ist es nicht wert. Das hat alles komplett auf den Kopf gestellt und er hatte recht damit. Er hat die geistliche Wahrheit hat er erkannt, die er ganz überwiegend unsichtbar ist. Damals, wo Jesus auf der Welt war, war relativ vieles sichtbar, muss man auch dazu sagen. Aber ja, an der Stelle spricht dann Jesus den Satz aus. Er lobt den großen Glauben des Hauptmanns. Und das wollen wir uns jetzt möglichst genau angucken. Was hat er eigentlich getan oder was bedeutet das, was er da so gesagt hat? Wie sah dieser Glaube aus? Also um es einfach mal ganz grob zu sagen, er hat Gottes Reich erkannt und er hat die Wirkungsweise des Reiches Gottes erkannt. Und wenn jemand diese geistliche Wirklichkeit erkennt und respektiert und fest damit rechnet und sich dort dann auch richtet, das ist Glaube. Ja. Er hat sich jetzt zum Beispiel nicht daran gestört, dass Jesus nur als Mensch sichtbar war und dass er so als Mensch herumlief. Da haben sich nämlich viele Israeliten daran gestört. Also wenn jeder Messias sein soll, dann kann das nicht sein, dass er wie so ein Mensch oder dass er so rumläuft. Das kann nicht sein. Die haben sich anders vorgestellt und dann ja, kann es auch nicht anders sein. Und der römische Zenturi hat gesehen, ja, so ist es. So ist es die Wirklichkeit und ja, hat es geglaubt, hat sich danach gerichtet. Und gerade diese beiden Machtsysteme, also da, wo er rausgekommen ist, ja, das menschliche, militärische und auch das göttliche, das Reich Gottes, die Machtsysteme bestehen gleichzeitig. Und ich möchte es jetzt mal so ein bisschen vergleichen und gegenüberstellen, soweit man das überhaupt kann. Gell. Der Centurio, der hat es ja auch miteinander verglichen, oder er hat die Gemeinsamkeiten, hat er rausgestrichen. Also einfach mal ein bisschen die Unterschiede, ja, das sichtbare Reich, das unsere menschliche Reiche, das ist nicht, übrigens nicht nur das römische Militär, ja, da gibt es noch viel, viel mehr, wir kommen nachher noch dazu, das ist sichtbar und das ist vordergründig für uns. Und das andere, Gottes Reich, ist meistens unsichtbar. Das Allermeiste ist unsichtbar und verborgen, trotzdem ist es Wirklichkeit. Vielleicht vergleichbar mit Radiowellen, ne, die alles durchdringen, die man nicht sehen kann, auch unseren Raum hier. Wir sehen sind, auch wenn er aber Radio richtig einstellt und aha, merkt man, da ist was da, das ist Wirklichkeit. Oder auch der elektrische Strom sieht man ja auch nicht. Aber es ist ganz klar, er ist Wirklichkeit und er hat Kraft. Das eine Reich, das römische Weltreich damals, oder menschliche Reiche, weltliche Reiche wäre definitiv irgendwann mal vergehen. Das römische Weltreich, das war damals das größte, mächtigste Machtgebilde, menschliche, weltliche Machtgebilde. Ne? Und es hat lang bestanden. Das Westreich etwa 1000 Jahre, das Ostreich noch mal 1000 Jahre länger. Trotzdem, es ist vergangen. Beide sind vergangen. Und das andere, das Himmelreich oder das Reich Gottes, es besteht im Himmel schon von Ewigkeit her. Da war es nie anders. Und auf der Erde ist mit Jesus angebrochen und irgendwann wird es auch hier mal nichts mehr anders geben als nur dieses Reich Gottes. Ja, das ist einfach so Sache. Ihr wisst es eigentlich, ne? Aber wenn man sich nochmal bewusst möchte. Und dann finde ich noch eine andere Sache, und zwar die Zielrichtungen dieser Reiche. Fand ich jetzt auch ganz interessant, das erste Reich, das römische Reich und speziell die römische Militärstruktur, sie wurden geschaffen und gegründet, um für Rom möglichst viel Wohlstand zu erkämpfen und zu sichern. Es ging eigentlich um Wohlstand für Rom. Bei der ganzen Geschichte. Und natürlich ging das nur, möglichst viel Reichtum für Rom, wenn man möglichst viele andere Völker unterwarf und sie steuerpflichtig machte. Und das ist eine ganz typische Gemeinsamkeit oder ganz typisches Merkmal von menschlichen Machtsystemen. Viele weltliche Machtstrukturen haben heute eigentlich einfach nur das Ziel, möglichst viel Wohlstand zu kreieren, oder kreiere ist vielleicht der falsche Begriff, anzuhäufen. Möglichst viel Wohlstand anzuhäufen und zu sichern. Eigentlich jede Firma mehr oder weniger. Ne? Wirtschaftsverbände, selbst Staatseinrichtungen und ganze Staaten. Es geht um Wohlstand. Und der Wohlstand, der muss erkämpft werden und der muss gegen andere Machtsysteme verteidigt werden. Und wer sich besser organisieren kann, ist im Vorteil. Das konnte die Römer gut. Momentan ist ja in Deutschland das Gejammer groß, habt ihr bestimmt schon gemerkt, weil man einfach auch jetzt gerade befürchtet, dass die Wirtschaft schrumpft. Oh, das ist was Schlimmes. Wenn die Wirtschaft schrumpft, das ist ja letztlich, wird ja Verlust von Wohlstand bedeuten. Und andere Länder scheinen uns zu überholen, so China und so weiter, USA, die scheinen uns zu überholen und das heißt eigentlich letztendlich, sie knapsen unseren Wohlstand. Natürlich geht es auch bei staatlicher Machtstruktur geht es auch darum, Recht und Ordnung zu erhalten und Chaos zu verhindern. Aber das kann natürlich immer nur eine äußerliche Ordnung sein. Die Zielrichtung in Gottes Reich, da geht es darum, dass Menschen gerettet werden, dass Leben erfüllt wird und dass wir in Gottes Licht leben können und in seiner Nähe und in seiner Liebe. Und Wohlstand und Reichtum muss nicht krampfhaft ankäuft werden. Gott hat schon unendlich viel Reichtum erschaffen. Gott ist sowieso der Einzige, der Reichtum schaffen kann. Reichtum bedeutet in Gottes Reich, dass wir unter dem Segen Gottes stehen, dass unser Leben heil wird. Und das ist zunächst einmal eine geistliche Sache. Die Auswirkungen können aber auch durchaus dann auch materiell sein. Der Knecht des Hauptmanns, der hat sogar Heilung erlebt. Also menschliche Machtsysteme können, wenn sie überhaupt funktionieren, nur materieller Wohlstand anhäufen. Wenn sie gut funktionieren, können sie auch äußerlich Ordnung aufrechterhalten, worüber wir ja auch froh sind. Aber wenn man etwas tiefer schürft, wenn es ums Leben selber geht, zum Beispiel wenn man irgendwie mal nach dem Sinn des Lebens fragt oder ja, wie gesagt, wenn irgendeine lebensbedrohliche Krankheit auftritt, dann kann uns kein menschliches Machtsystem weiterbringen. Dann noch ein anderer Unterschied, der mir aufgefallen ist, wenn man so im Text weitergeht. Jesus weist in seinem Recht, weist er die Plätze zu. Er spricht ja da, im Vers 11 spricht er davon, dass Leute wie der Zenturio, sie wären mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Und das sind die Stammväter. Die stehen in der geistlichen Rangfolge, stehen die ganz oben. Und Jesus sagt, dass Leute wie der Zenturio, also das hat er so gemeint, weil er es da gesagt hat, dass Leute wie der Zenturio mit ihnen und neben ihnen feiern wären. Und er spricht da davon, dass andere, die denken, dass sie da mal dabei sind, dass sie da nicht dabei sein werden. Und vermutlich meint er die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also das heißt, man kann da den Platz, den kann man nicht verdienen. Und man hat da irgendwie kein Recht drauf, aufgrund seiner Abstammung, was damals viele denken. Der Eintritt in dieses Reich geht nur über Jesus. Und wer Jesus ablehnt, der ist draußen. Jesus weist da die Plätze zu. Und wir Menschen, wir können da von uns aus zuerst mal gar nichts tun. Und das ist bei weltlichen Machtsystemen ist es anders. Bei so weltlichen Machtsystemen, da hilft doch oft die Abstammung. Früher vielleicht noch mehr wie heute. Königreich und so ist halt vererbt worden. Aber auch mit Anstrengung kann man da heute vieles machen. Ne? Und das haben ja auch die Pharisäer auch probiert. Oder einfach auch mit Cleverness und so weiter. Ihr wisst ja selber, wie es ist, wie man Karriere machen kann. Das funktioniert in der weltlichen Struktur im Reich Gottes aber nicht. Da ist Demut angesagt. Und ja, Jesus ist auch, der uns bevollmächtigt und uns geistliche Autorität geben kann. Also als er die Jünger losgeschickt hat, sie sollen predigen, sie sollen Krankheiten heilen, Geister austreiben. Und die haben das gemacht und es hat funktioniert, weil Jesus sie bevollmächtigt hat. Also da alles nur über Jesus. Und auch die Gabe schenkt Jesus. Gabe, die man braucht, um in Gottes Reich wirksam unterwegs zu sein. Ja, und dann gibt es ja noch den kranken Knecht des Hauptmanns. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Text. Und ja, der Knecht, es war ja nicht der einzige, der krank war. In dem Text jetzt schon, aber wenn man da die Bibel so liest, gerade um das Kapitel rum, es sind ja viele, viele Menschen zu Jesus gekommen mit Krankheiten und mit seelischen Nöten. Und viele kamen von selber, andere wurden vielleicht auch von Freunden und Angehörigen gebracht. Und wenn man das dann so liest, ja, man hat da fast den Eindruck, das gehört so zum Menschsein dazu. Das Leben ist bedroht, das Leben ist kaputt und das Leben ist sinnlos, zuerst mal. Und es war damals klar, äußere menschliche Macht hilft da nichts. Und das ist heute nicht anders. Heute können zwar Ärzte bei vielen Krankheiten helfen, bei vielen Krankheiten, wo es damals noch nicht gegangen ist, aber es gibt da heute noch sehr viele Krankheiten, die man nicht heilen kann. Oder zumindest auch nicht sicher heilen kann. Es gibt da noch heute viele Situationen, wo menschliche Macht einfach am Ende ist. Ja, wo Menschen gesundheitlich, seelisch, ja, wo das Leben einfach kaputt ist, wo Süchte da sind, Depressionen. Wie viele Depressionen gibt es heute? Sinnlosigkeit und natürlich nach wie vor Krankheiten. Und das sind keine Einzelheiten. Das ist ganz oft der Fall. Jeder ist irgendwo betroffen, mehr oder weniger selber. Aber ja, bestimmt gibt es zumindest im Bekanntenkreis auch richtig schwere Fälle. Also in meinem Umkreis fallen mir gleich mehrere Leute ein, die richtig schwer krank sind und man kann ihnen eigentlich nicht so richtig helfen. Und was heute auch auf jeden Fall so ist wie früher, es gibt ja manchmal, in der Bibel heißt es manchmal, wenn Jesus große Menschenmengen gesehen hat, es jammerte ihn oder es tat ihm leid, weil sie wie Schafe waren ohne Hirten. Also das hat Jesus einfach geistlich gesehen. Das heißt, sie waren orientierungslos, sie waren hilflos. Und ja, diese Orientierungslosigkeit bei Menschen, bei vielen Menschen, bei wenig Menschen, ist eigentlich egal. Diese Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit, nicht zu wissen, wo alles hingeht und was das alles soll. Also ich glaube, das ist heute eher vielleicht sogar noch schlimmer als damals. Ich bringe jetzt nur ein paar Begriffe. Corona, Klimawandel, Politikverdrossenheit, das reicht. Ja, also ich will euch die Stimmung nicht verderben. Auf jeden Fall, also das mit der Orientierungslosigkeit, das ist heute nicht besser, wahrscheinlich eher vielleicht sogar noch schlimmer wie damals. Das Ergebnis des Vergleichs. Natürlich ist uns allen klar, dass das Reich Gottes das Bessere ist. Das ist ja klar. Das ist das Erstrebenswertere. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch jetzt schon. Weil hier regiert der dreieinige Gott und dort bei den menschlichen Machtsystemen regieren Menschen und letztendlich der Satan. Aber solange wir auf der Erde sind, wird es beide Machtsysteme geben. Göttliches und menschliches gibt es beides gleichzeitig. Und ich will jetzt auch nicht hier sagen, dass die weltliche Hierarchie, dass sie völlig unnütz sind und verwerflich. Wir brauchen sie ja teilweise. Natürlich brauchen wir auch Geld und äußerliche Ordnung zum Leben. Aber das Fazit von der Geschichte da, das ist also jetzt nicht, dass der Centurio das Militär abgeschafft hätte oder so. Ne? Darum ging es nicht. Letztlich war es gut, dass dieser Mann so eine hohe Stelle innehatte, denn er konnte da viel Gutes tun. Da kommen wir dann noch gleich drauf. Und auch Jesus hat das Militär nicht abgeschafft. Er hat auch niemanden dazu aufgefordert, die Machtträger zu entmachten. In der Bibel, da werden wir eher dazu aufgerufen, in den bestehenden Machtstrukturen als Christ zu leben und Licht zu sein. In den biblischen Zeiten wurde nicht mal Sklaventum abgeschafft. Ja? Weder Jesus noch die Apostel noch die frühere Kirchenväter haben das gemacht. Trotzdem spielte dann das Christentum später bei der Abschaffung des Sklaventums eine wichtige Rolle, was ich gut finde. Also nicht falsch verstehen, ich will da niemanden davon abhalten, Karriere zu machen, beruflich. Aber was können wir dann mitnehmen? Na, also jetzt vielleicht nochmal kurz. Was können wir jetzt eigentlich mitnehmen? Na, es stellt sich für jeden die Frage, wie wir uns in diesen Reichen positioniere. In diesen Reichen und zwischen diese Reiche, die er gleichzeitig bestehe. Und also je nachdem, wie wir uns positionieren, entsprechend wird unser Glaube klein oder auch groß sein. Wir leben in der sichtbaren Welt, mitten in den weltlichen Machtstrukturen. Wir sind selber Teil von ihnen. Man hört, einige sind Lehrer und so weiter. Gibt es Teilhaber von Ingenieurbüros, es gibt Angestellte von wichtigen Firmen, die Komponente für Fahrschulautos herstellen und so weiter. Also das nehmen wir durchaus, gell? Ja, also wir sind da drin. Aber auch das Reich Gottes umgibt uns und es soll möglichst sichtbar werden, hier und heute. Hier in unserer Umgebung, wo wir Einfluss haben, soll die sichtbare Welt verändert werden. Und da können wir uns schon mal ein Beispiel an dem Centurio nehmen. Er hat nämlich die menschliche Hierarchie hat er ein Stück weit durchbrochen. Er ist ja zu Jesus gekommen wie ein kranker Diener oder man könnte es sogar übersetzen als Sklave. Ja? Und ja, wenn da so ein Sklave krank wird, und was kümmert es mich, der soll seine Sache schaffen und vielleicht stirbt er, dann hole ich mir halt eine neue und so weiter. Ich meine, so ein Centurio, der hat etwas 15-fache verdient, wie ein normaler Legionär, also was soll das? Ne? Und viele Centurios haben sicher auch so gehandelt und das wäre normal gewesen. Ein Sklave ist eigentlich wie ein Gegenstand. Aber nee, er hat Beziehung zu ihm aufbaut, er hat ihn als Mensch behandelt, er hat sich um sein Wohlergehen gekümmert und er hat sich sogar, dass er zu Jesus gegangen ist, zum Wanderprediger, hat er sich ein Stück weit gedemütigt. Er hat eigentlich die Hierarchie ein Stück weit durchbrochen. Die Geschichte, die wird ja in Lukas auch beschrieben und im Lukas wird noch ein wenig mehr erzählt. Er hat nämlich auch mit der jüdischen Bevölkerung hat er eigentlich ein gutes Verhältnis aufgebaut. Ne? Er hat sogar Synagoge hat er bauen lassen. Das heißt, er hat sich ganz anders verhalten als die allermeiste oder als so normale Centurio in einer besetzten Provinz, der eigentlich keinen Bock hat, da zum sein, der wäre viel lieber in Rom und so weiter. Und ja, komm, wir lassen auch was drohen oder eben, ich lasse da jetzt meinen Frust irgendwie hinaus in den Leuten. Ich habe ja das Recht. Also der hat es ganz anders gemacht. Er hat seine Position genutzt, um schon irgendwo um Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Und dann eine zweite Sache, so wie es der Centurio gemacht hat, oder wo eigentlich die Geschichte darum geht, wo Leben krank und kaputt ist, sei es unser eigenes oder sei es das Leben von nahestehenden Personen, unterschiedlichste Art, sei es Misserfolge, Orientierungslosigkeit, Frust, Krankheiten. Wir bringen es vor Jesus. Wir vertrauen auf seine Macht. Ein Wort von ihm genügt. Wir vertrauen, dass er es auch bei uns gut möchte. Vertrauen heißt, wir bringen unsere Sorge und unsere Vertrauen heißt auch, dass wir unsere Sorge und Ängste zu Jesus bringen. Wenn wir es ihm anvertraut haben, dann können wir einfach gelassen sein. Wir überlassen es ihm. Und Jesus ist auch der Herrscher. Wir überlassen es Jesus, ob er in unserem Leben etwas ändern möchte. Und solange wir Schwierigkeiten haben, also wenn sich nichts ändert, solange wir Schwierigkeiten haben, bringen wir sie immer wieder vor ihn. Immer wieder, immer wieder. Wir bringen ihm natürlich auch das, wo es uns gut geht, und danke ihm dafür. Er ist der König des Himmels und wir wollen ihm auf jeden Fall, egal ob es jetzt, ob Jesus unsere Probleme ändert oder ob sie bleiben, wir wollen ihm auf jeden Fall die Ehre geben. Wir wollen ihm die Ehre geben, egal auf welche Weise er in unserem Leben handelt. Das ist Glaube. Ja, und dann noch eine dritte und letzte Sache, das ist noch ein wenig das Schätze sammeln. Das ist eigentlich eine andere Sache nochmal, ne? Aber da geht es auch um die zwei Reiche und es geht eigentlich darum, wo unser Herz ist. Eigentlich geht es darum, also ihr wisst ja, man soll die Schätze im Himmel sammeln und nicht auf der Welt. Es geht darum, unsere Gedanken sollen nicht ständig von dieser Welt gefesselt sein, also irgendwie von der Wohlstandsvermehrung, sondern es soll darum gehen, was jetzt in Gottes Reich dran ist. Und da heißt es ja dann, trachtet am erst nach dem Reich Gottes, so wird euch auch solches alles zufallen. Und solches alles, das bedeutet auch das Materielle, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich auch einiges zum Leben, so ist es ja nicht, aber das dort steht, es wird uns zufallen, wenn wir als erstes nach dem Reich Gottes trachten. Unser natürlicher Mensch, der lässt sich einfach leicht von der vordergründigen Welt gefangen nehmen, von dem, was wir mit den Augen sehen. Und wir Menschen, wir haben den Drang, unsere Gedanken und unser Potenzial ständig dafür zu verwenden und zu verschwenden, möglichst viel Wohlstand und Macht zu haben. Klar, und Reichtum, ich meine, die Zahlen können immer noch größer sein, das ist klar. Also 100.000 oder wenn man 100.000 hat, klar, dann geht es vielleicht 200.000 oder vielleicht sogar mal 1 Million, das wäre ja ein tolles Ziel. Ja, aber 1 Million, da geht es weiter mit 2 Millionen, gell? Und immer noch mehr und noch mehr. Und dann selbst die reichsten Leute, die dann bei Milliarden ankommen sind, bei 100 Milliarden, bei 150 Milliarden, soll immer noch mehr werden. Es gibt immer noch größere Zahlen. Und das ist halt das, wo Jesus uns bewahren wollte. Also, und man kann es auch so sagen, der Besen, ja, der soll immer noch größer werden, der Besen auf dem Kopf. Und noch prächtiger und noch größer. Und auch manche Christen leben so. Manche Christen leben so, als gäbe es nur die sichtbare Welt. Aber von diesen menschlichen, weltlichen Reichtümern, da haben wir nichts zu erwarten. Nichts. Nichts außer Beschäftigung und Ablenkung. Das Leben und gutes, erfülltes Leben, das gibt es nur in Gottes Reich. Ja. Amen.